Die graue Maus. Das Computermagazin auf Radio 1.
Heute mit einem Spezial. Josef Weizenbaum in Kleinmachnow.
Danke. Guten Abend. Ich denke, ich habe das gut gemacht, hier auf die Bühne zu klettern. Und deswegen klatschen Sie. Ja, zu der Frage, ob ich für oder gegen den Computer bin. Also, es ist eine komische Frage. Ich habe mit dem Computer angefangen, so ungefähr 1950. Und das ist fast 50 Jahre jetzt. Und naja, inzwischen habe ich 4 Kinder großgezogen, mit viel Hilfe natürlich. Und in der Zeit hatte ich nie Hunger, also dass das Geld gefehlt hat oder so, obwohl ich nicht reich wurde, wie zum Beispiel der, wie heißt der? Naja, Bill Gates, ja, Bill Gates. Aber jedenfalls habe ich von dem Computer in einem gewissen Sinn gelebt. Und wenn ich jetzt gegen den Computer bin, dann weiß ich ja die Hand, die mich die ganze Zeit gefüttert hat. Nicht, dass das so schlimm ist, aber jedenfalls mache ich das nicht.
Josef Weizenbaum, Jahrgang 1923, geboren in Deutschland, gilt als Vater der künstlichen Intelligenz, seit er mit seinem Computerprogramm ELIZA 1966 Mechanismen für die Analyse und Behandlung natürlicher Sprache im Computer entwickelte. In über 30 Jahren Lehrtätigkeit in den USA am Massachusetts Institute of Technology entwickelte er sich zu einem der prominentesten Kritiker der Computertechnologie. Hören Sie nun eine Teilwiedergabe seines 2-stündigen Vortrages Computer, Herzschrittmacher des nächsten Jahrtausends mit anschließender Fragerunde vom 20. März auf Einladung der Waldorfschule Kleinmachnow.
Nehmen wir das Erste, dass die Kinder, die Schüler werden doch bestimmt Computer in ihrem Job später begegnen und sie sollen dafür vorbereitet sein. Man soll zuerst fragen, ob der Grund dieses Arguments, ob das überhaupt wahr ist, werden Schüler tatsächlich später in ihrem Beruf Computer begegnen? Ich bin fast in der Versuchung zu fragen, also jeder, der so denkt, soll die Hand heben und so weiter. Und ich nehme an, dass die meisten von Ihnen würden sagen, ja, das stimmt doch ganz bestimmt, nicht? Aber es stimmt nicht. Es stimmt heute auch nicht, nicht? Wir denken, dass der Computer ist überall. Und warum wir so denken, ist zum Beispiel, dass wir sehen in Büros, sagen wir in der Post, wir sind gerade in einem ehemaligen Postgebäude, in der Post oder einer Versicherungscompany oder der Flughafen, sogar, naja, an der Straßenbahn, also wo man ein Ticket kauft, da ist es auch ein Automat, jedenfalls in Bremen. Ich glaube, dasselbe ist hier auch der Fall und so weiter. Also der Computer ist überall. Aber wenn man ein bisschen näher sieht, wenn man zum Beispiel, sagen wir, im Versicherungsbüro, wo vielleicht fast jeder Angestellte dort ein Bildschirm vor sich hat und eine Tastatur, sagt man, na siehst du, da ist es, nicht? Das ist aber kein Computer, nicht? Das ist ein Bildschirm und eine Tastatur. Und was da reingeschrieben wird, ist im Voraus bestimmt, verschiedene Sachen, nicht? Also Name und Adresse und Kontonummer oder was auch immer in der Bank und solche Sachen. Und dieses Gerät zeigt immer, was am nächsten reingeschrieben werden soll und was erwartet werden soll und so weiter. Also das ist kein Computer. Da ist ein Computer im Hintergrund. Aber der Mensch, der davor sitzt, weiß nichts von dem. Das ist also man könnte das nicht einen Computer nennen, also nicht im echten Sinn. Es ist sogar der Fall, und das ist wichtig zu verstehen, dass der Computer verschwindet von unserem Leben. Und ich glaube, dass, sagen wir, in 10 Jahren oder 15 oder so, werden wir gar nicht mehr über den Computer sprechen. Der wird einfach verschwinden. Ich denke hier an ein anderes Gerät, das auch überall ist und von dem wir überhaupt nicht sprechen, obwohl in Universitäten, wie das Gerät, also die Theorie des Geräts und wie das funktioniert und warum und wie man sowas herstellt und so weiter, wird doch gelehrt in Universitäten. Und ich werde jetzt sagen, dieses Gerät, ich weiß nicht, wie viele von diesem Gerät jetzt in diesem Raum sind. Ich würde sagen, jeder von Ihnen hat dieses Gerät heute mehrmals benutzt. Ich würde auch sagen, dass es viel mehr von diesem Gerät gibt, sagen wir in Deutschland, als Menschen. Und ich würde auch sagen, dass es würde eine Katastrophe, eine furchtbare Katastrophe sein würden, würde sein, sollte das Gerät auf einmal aufhören zu funktionieren. Da würde in wenigen Tagen würde eine große Hungernot ausbrechen im ganzen Land und vielleicht auch Blut in den Straßen und so weiter. Was ist dieses Gerät? Ich habe gesagt, es sind mehrere in diesem Raum, gerade jetzt, nicht? Vielleicht sollte ich auch verraten, dass viele Menschen schlafen sogar mit diesem Gerät. Ja, und was ist es? Und was der Punkt dieser ganzen Sache, was ich hier beweisen möchte oder jedenfalls bestätigen möchte, ist, dass es so überall und es so notwendig zu unserer Zivilisation, nicht? Aber es ist so überall, dass wir nicht daran denken. Und Sie können jetzt nicht raten, was das ist, nicht? Obwohl es absolut überall ist, nicht? Was ist es? Und da manchmal, wenn ich diese Frage so ernst stelle, dann kommen solche Antworten wie zum Beispiel die Uhr oder der Kugelschreiber oder so. Nein, wir in der Universität lehren wir nicht, wie eine Uhr hergestellt ist oder wie die Theorie des Kugelschreibers und so weiter. Es muss ein bisschen mehr kompliziert sein, nicht? Und so wird es sein mit dem Computer. Der wird einfach, also es hat schon angefangen, der wird einfach überall sein, wie viele Computer heute in einem modernen Auto sind, zum Beispiel, nicht? Und auch vielleicht in der Waschmaschine, ganz besonders im Fotoapparat und so weiter, überall, nicht? Und das wird weitergehen, bis wir diese Sache einfach vergessen, genau wie wir das mysteriöse Gerät, an dem ich denke, vergessen haben. So sehr, dass sie plagen sich selbst jetzt. Was ist denn das? Soll ich es verraten? Es ist der Elektromotor. Nicht? Der ist überall. Und wenn ich sage, dass da viele in diesem Raum sind, dass fast jeder, der eine digitale Uhr hat, so mit einem Zeiger, immer noch mit einem Zeiger, da ist ein kleiner Motor da drin, nicht? Und viele Leute tragen dieses Ding zum Bett zum Beispiel, nicht? Warum spreche ich von Hungernot? Sollte der elektrische Motor aufhören zu funktionieren, dann würde der ganze Transport fast in der ganzen Welt einfach aufhören, nicht? Also die Bahn, das Flugzeug und so weiter und so weiter, ja. Und dass der Computer so wichtig ist oder sein wird, das stimmt auch. Aber jedenfalls die Idee, dass der Erwachsene heute oder später, dass er in jedem Beruf einen Computer konfrontieren wird oder von einem Computer konfrontiert wird, ist einfach falsch. Ich denke zum Beispiel, heutzutage in fast allen neuen Autos, da ist ein Computer, der kontrolliert das Bremsen, nicht? Und das ist besonders wichtig, wenn man über Eis fährt und so weiter. Und der Computer kontrolliert das. Und nehmen wir an, ich hätte so ein Auto, ich habe überhaupt keins, aber nehmen wir an, ich hätte so ein Auto, ich weiß so sehr, sehr viel über Computer und ich fahre gerade über Eis und ich bremse und der Computer, der das da kontrolliert, der das da bestimmt, was da losgehen soll, auf einmal macht einen Fehler, nicht? Und da ich so viel weiß über den Computer, werde ich mir vielleicht sagen, ach, ich weiß, dass in Zeile 37 im Programm in diesem Computer, da sollte doch ein Punkt gewesen sein und nicht ein Komma. Kein Wunder, dass es jetzt, also ich weiß, wie das zu, nicht? Nein, in diesem Fall, wenn das Auto anfängt zu schleudern, nicht, da muss ich wissen, wie man ein Auto fährt, nicht? Nicht, dann hilft es nicht, über den Computer zu wissen. Ich möchte jetzt das Zweite, weil ich spreche jetzt vom Internet, also das Fenster zu allen Wissen, das Internet benutzen zu können. Ja, das Internet. Es ist fast eine, was soll ich sagen, ein Idol geworden. Also jeder spricht vom Internet und jeder glaubt, dass das Internet sozusagen eine Sammlung fast das ganze Wissen der Menschheit ist, nicht? Und ich denke, wenn ich so, es ist es nicht, aber ich will das ein bisschen weiter sagen. Man kann es sehen als so ein Haufen, wie man den vielleicht in India sieht. Ich meine jetzt in Bombay zum Beispiel, so einen riesigen Misthaufen, auf dem Menschen tatsächlich leben. Und jeden Tag suchen sie durch diesen Misthaufen in der Hoffnung, dass sie was finden können, das sie benutzen können oder verkaufen können oder sogar essen können. Nicht? Und das ist eine schwere Arbeit und, wie Sie ja alle raten können, eine sehr schmutzige Arbeit. Ich möchte betonen, dass in diesem Haufen, dass das Internet ist, also ein riesiger Haufen von Quatsch, nicht? Dass in diesem Haufen auch Perlen stecken. Und wenn man ein guter Perlensucher ist, dann kann man auch die Perlen finden. Und was ich dabei meine, ist, dass jemand, der ein gutes Experiment entwerfen kann, ich meine jetzt in der Form einer Frage, zum Beispiel sagen wir, ein Physiker, der in der Physik eine Frage hat, dann kann man es schon finden. Nicht? Dann kann man es schon finden, vielleicht. Ich muss da auch etwas anderes dazu sagen. Das Internet ist unter anderem auch ahistorisch. Also was ich dabei meine, ist das Folgende. Nicht lange her wollte ich eine Schlacht erwähnen vom Ersten Weltkrieg, die Schlacht von Passchendaele. Und ich weiß nicht, ob jemand hier weiß, wo das ist oder was diese Schlacht war, aber es war 1915. Es war eine furchtbare Schlacht zwischen den Engländern und den Deutschen damals. Ein furchtbarer Massenmord. Es könnte kaum schlimmer gewesen sein. Eine richtige Katastrophe, vielleicht die erste solche. Nachdem kam Verdun und so weiter. Ich konnte es nicht finden im Internet, weil das eben so lange her war, dass es keine, wie wir sagen, machine-readable Form gab, also eine Form von Schrift, die Maschine lesen kann, also in Maschinensprache sozusagen. Und wenn es eben nicht in so einer Form existiert, dann ist es eben nicht im Internet. Und das bedeutet, dass fast alles, das sagen wir mehr als 20 Jahre alt ist, einfach nicht da ist. Nicht? In diesem Fall ist das Internet ist ahistorisch. Man könnte fast sagen antihistorisch. Unser Schulministerium in Washington, ich meine jetzt das Bundesministerium, amerikanisch, berichtet, dass ein Drittel unserer Jugend, hören Sie sich das an, ein Drittel unserer Jugend ist funktional analphabetisch. Und was das bedeutet, ist, dass sie können Straßenschilder lesen, sie können Comicbooks lesen, einigermaßen, nicht? Sie können ihren Namen schreiben, ganz sicher, nicht? Aber sie könnten keine Anzeige zum Beispiel in der Zeitung lesen und entscheiden, ob sie qualifiziert sind, den Job, der da angeboten wird, anzunehmen oder nicht. Also das ist zu weit. Das meinen wir funktional Analphabetik und so ist es, also ein Drittel unserer Jugend hat diesen Charakter, nicht? Und da hilft der Computer nicht. Und es ist gerade das ist der Grund, dass so viel gesagt wird in Amerika, wie auch hier, dass der Computer muss in die Schule reingestopft werden. Nicht? Jeder Schüler muss Zugang haben zum Internet zum Beispiel. Jeder Schüler muss Erfahrung haben mit dem Computer und so weiter. Es ist interessant. Die Idee ist, dass irgendwie wird der Computer den Schülern das Lesen und Schreiben beibringen. Nicht? Ja, aber wie? Es kann sein, und es wird auch manchmal demonstriert, dass ein Computerprogramm wirklich doch ein bisschen helfen können. Nicht? Dass unter anderem, und das wird ja auch gesagt, dass der Computer motiviert, also besonders für Jungs, der Computer motiviert und so weiter. Und da muss man doch schon die Buchstaben lesen können an der Tastatur und so weiter. Aber man sollte doch die Frage stellen, warum, wir sagen Johnny can't read, warum kann Johnny nicht lesen oder lesen lernen? Nicht einfach, hier haben wir ein Mittel, das helfen könnte. Erstmal fragen, warum? Und wenn man das im Zusammenhang mit der amerikanischen Schule fragt, dann kommt man auf Gründe, wo der Computer überhaupt nicht hilft. Nicht? Zum Beispiel, Johnny hat Angst in der Schule. Er wird überfallen. Größere Kinder nehmen sein Geld von ihm und stehlen seine Schuhe zum Beispiel. Also er hat Angst. Er hat Angst auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg nach Hause und in der Schule. Nicht nur er, sondern der Lehrkörper, also die Lehrer und Lehrerinnen, haben auch solche Angst. Vielleicht sollte ich hier berichten, dass es heute ganz normal ist, für eine Schule in einer Stadt in Amerika so ein Gitter zu haben, die Kinder durchgehen müssen wie im Flughafen, um entwaffnet zu werden. Ob sie ihre Waffen dann zurückkriegen, wenn sie aus der Schule rauskommen, weiß ich nicht. Also das hat mit dem Computer nichts zu tun und da ist der Computer überhaupt keine Hilfe. Nicht die Frage, also die Aussage, dass der Computer Spaß macht und motiviert, die ist auch ein bisschen komisch. Ich denke hier an einen englischen Pädagog, dessen Namen ich vergessen habe, aber jedenfalls, der mal gesagt hat, ich werde es erst auf Englisch sagen, it doesn't matter what you teach them as long as they hate it. Also es macht nichts aus, was man ihnen lehrt, solange sie es hassen. Das ist ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Aber es ist nicht ganz falsch. Jedenfalls spricht es dagegen, dass das Lernen Spaß machen muss. Es ist schön, wenn es eine Freude macht, das ist sehr schön, aber es muss nicht. Und was ich dabei meine, und das hat auch alles mit Lesen zu tun, ist so das Folgende. Wie oft haben Sie, vielleicht spreche ich jetzt zu einem ganz besonderen Publikum an einer Waldorfschule, vielleicht wissen Sie gar nicht, was Fernsehen ist, aber stellen Sie sich es vor, nicht? Wie oft passiert es, dass man, sagen wir am Abend, man sieht die Nachrichten, ich weiß nicht, 7 Uhr oder so, in Amerika würde es so 6:30 oder 7 sein, sieht man die Nachrichten oder, naja, ich lasse es da. Und dann um 9 Uhr fragt die Frau ihren Mann oder umgekehrt, was war das heute in den Nachrichten? Und man kann sich nicht daran erinnern. Nicht? Oder man hat so einen Krimi gesehen, die gibt es. Und dann später, vielleicht sieht man sogar 2, und dann später fragt man, was haben wir heute Abend gesehen? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, warum nicht? Also das Wort erinnern ist hier wichtig. Warum wurde, was Sie da gesehen haben, nicht verinnerlicht? Weil es eben absolut mühelos war. Alles wird präsentiert. Da ist das Bild, nicht? Da ist der Ton, da ist die Musik und alles ist da. Es ist überhaupt nichts. Sie müssen überhaupt selbst nichts machen. Das ist ein großer Unterschied, ein wesentlicher Unterschied zwischen die sagen wir ein Krimi oder die Nachrichten, aber sagen wir ein Krimi im Fernsehen und ein Krimi am Radio. Am Radio müssen Sie arbeiten. Sie müssen interpretieren, was Sie hören. Sie müssen ein Bild herstellen. Sie müssen sich die Charakter herstellen und so weiter und so weiter. Und diese Arbeit, die lohnt sich dann, indem man etwas festhält. Noch besser, und ich hoffe, das wissen Sie alle, noch besser ist natürlich das Lesen. Nicht? Da muss man nicht nur die Szene herstellen und so weiter, aber auch den Sound, also die Sprache, den Ton einer Stimme und so weiter und so weiter. Das müssen Sie alles selbst machen und deswegen behalten Sie es. Ohne Mühe gibt es kein Lernen. Ich spreche von Mühe. Mühe ist nicht das Gegenteil von Spaß, das will ich betonen, nicht? Aber es ist Mühe, nicht? Und diese Idee, dass die Kinder motiviert sind, sie kommen rein, weil da ein Computer da ist und so weiter, und dass das dazu führen wird, dass sie dann zum Beispiel lesen lernen und so weiter, ist einfach eher eine Illusion. Und ich würde sagen, ich wage es zu sagen, dass es auch öfters eine Lüge ist. Und was ich dabei meine, ist, dass man wirklich fragt, wenn man wirklich fragt, in Amerika meine ich, vielleicht auch hier, aber jedenfalls in Amerika, wenn man wirklich fragt, warum kann Gianni nicht lernen, lesen lernen oder irgendwas anderes, nicht? Ein Grund habe ich ja schon gegeben, einen möglichen Grund, also die Angst vor der Gewalt und alles das. Aber es gibt andere. Vielleicht hat Gianni Hunger, wenn er zur Schule kommt. Da muss man sagen, ja, wir hatten doch Programme, Kinder werden, die werden Frühstück gegeben in der Schule, nicht? Und so weiter. Was passierte? Wo sind diese Programme? Ja, jetzt fehlt das Geld. Also die amerikanische Schule ist in einer riesen Geldnot. Irgendwie wird der Computer bezahlt, aber das, weil eben andere Sachen geschlossen werden, Lehrer, Lehrerinnen werden gefeuert und manchmal mit der Ausrede, dass der Computer ist ja ein besserer Lehrer sowieso, hat mehr Geduld und sowas, ist auch Nonsens, nicht? Aber jedenfalls, das Geld ist nicht mehr da und dann kommt die nächste Frage, wo ist denn das Geld, nicht? Was passiert? Und dann sieht man sich zwei große Flugzeugträger im Golf zum Beispiel und die vielen Flugzeuge und alles, was dabei ist und so weiter. Das kostet viele, viele Millionen Dollar im Tag, nicht, diese da zu halten. Und ich spreche so in ganz gesamt über die Kosten des Militärs und vieles anderes, nicht nur das Militär, das wir eben wichtiger halten als die Schule. Die Welt erleben. Ich glaube, dass eine unserer großen Schwierigkeiten ist, dass wir in einer Welt von Abstraktionen leben. Und der Computer führt einfach dazu und geht weiter. In einem gewissen Sinn ist der Computer, es tut mir leid, das sagen zu müssen, ich denke auch an Ihren Präsident Herzog, in diesem Moment. Aber der Computer ist auch ein Instrument zur Verdummung. Ich meine nicht überall, wo auch immer der Computer existiert und etwas macht. Also ich glaube, heute ist der Computer einfach unmöglich wegzudenken. Ich meine aber Verdummung in dem Sinn, dass alles vereinfacht wird. Stellen Sie sich vor, das ist ein Park. In dem Park ist ein ganz großer Schlammberg. Nicht? Und da oben in diesem Park, jetzt wissen Sie nicht, wohin ich gehe, aber Sie werden es bald sehen. Und da ganz oben auf dem Berg, diesen großen Schlammberg, sitzt ein Elefant. Nicht? Und da kommt ein Vater und sein kleines Mädchen vorbei. Und das kleine Mädchen fragt den Vater, wie lange würde es dauern, wenn der Elefant anfängt zu rutschen, runter zu rutschen, wie lange wird es dauern, bis er unten ankommt? Na, was macht der Vater? Nehmen an, dass der Vater ist ein Professor in MIT und das Kind ist, also das Kind eines Professors in MIT, das wird sehr viel erklären. Was macht der Vater? Er stellt sich ein mathematisches Modell der Sache her. Also der Schlammberg wird zu einer ungeraden Planke. Und da ist sowas wie der, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch sagt, der Coefficient of Friction, also der Reibungskonstant des Elefantes, nicht? Das fügt er da rein in diesem mathematischen Modell, das er baut und verschiedene andere Sachen. Und dann sagt er, dann löst er diese Differentialgleichungen, die er in seinem Kopf hergestellt hat. Und dann sagt er zum kleinen Mädchen, ja, so ungefähr 12 bis 14 Sekunden. Nicht gerade dann fängt der Bär an zu rutschen. Natürlich, das kleine Mädchen, da sie die Tochter eines MIT-Professors ist, hat eine Stoppuhr. Natürlich drückt den Knopf. Und dann so 13 Sekunden später drückt sie es wieder, der Elefant ist unten angekommen. Also ein Triumph der modernen Naturwissenschaft, würde ich sagen. Nicht? Jetzt, was ist da so wichtig dabei? Ich spreche von Abstraktion und so weiter. Die Frage ist, welche Aspekte der Realität sind in diesem Modell, das der Vater hergestellt hat, repräsentiert. Also ich habe schon erwähnt, den Reibungskonstant des Elefants, ja, er war mal ein Zoologe, nehme ich an, jeder Zoologe weiß das natürlich. Der Winkel der ungeraden Ebene von diesem Schlammberg und andere solche Sachen, ich würde sagen, solch eine Differentialgleichung würde vielleicht 3, vielleicht 4 Variablen drin haben, nicht? Ich habe eben 2 genannt, nicht? Aber die Frage ist, aber was ist nicht drin? Nicht? Und da muss man sagen, außer die 3 oder 4 Variablen, die ich erwähnt habe, ist nichts von der Realität drin. Überhaupt nichts. Es kann sein, dass wir von einem Schlammberg in Indien sprechen oder in Afrika oder wer weiß wo, da ist gar nichts darüber drin. Also was auch immer Sie erwähnen könnten, es ist nicht repräsentiert in dieser Differentialgleichung. Und dass diese Modellen, die wir herstellen, auch wenn sie viele Variablen drin haben, dass diese Modellen doch fast alles von der Welt rauslassen, nicht fast alles und ganz bestimmt fast alles, das überhaupt mit Menschen und Menschheit und menschliche Interessen und Gefühle und so weiter zu tun hat, nicht? Und ich glaube, wir sollten warten, bis Schüler die Reife haben, anzufangen, sowas zu verstehen überhaupt, nicht? Vor sie mit noch mehr Abstraktion in dieser Welt konfrontiert werden. Besonders wenn die Abstraktion so viel Autorität gewinnt, wie sie eben hat an dem Bildschirm des Computers, die natürlich diese Autorität ist ergänzt von der Autorität des Fernsehens. Wieder mal, vielleicht ist es in dieser Audience anders, aber jedenfalls die meisten Menschen heute in USA kriegen fast alles, was sie von der Welt heute wissen, vom Fernsehen. Nicht? Und das Fernsehen hat eine riesige Autorität, die es also bestimmt nicht verdient. Also, ich habe jetzt die Liste, ich bin durch diese Liste durchgegangen. Eins habe ich nicht besonders betont, ich werde jetzt doch ein paar Worte darüber sagen, die Aufgabe, den Computer zu demystifizieren. Und da muss man fragen, auf welcher Ebene der Erklärung? Ich weiß nicht, versteht jeder, was ich dabei meine, Ebene der Erklärung. Zum Beispiel, wir haben einen Textprozessor, so ein Wort, wie nennt man das? Textprozessor, nehme ich an, wenn man Briefe schreibt und sowas. Da kann man einen Paragraph markieren und dann löschen, von wo es ist, und woanders im Manuskript hinsetzen. Nicht? Und zum Beispiel, okay, ich kann mir vorstellen, dass jemand sagt, ja, das ist ja komisch, das ist sehr mysterious, wie passiert das überhaupt? Nicht? Und jetzt kann man das irgendwie erklären, indem man etwas über die Struktur dieses Word Processors erzählt. Okay, das ist eine Ebene der Erklärung. Eine andere Ebene ist, das Programm selbst, das Textprocessing macht, also die Befehle in diesem Programm zu erklären, wie die Maschine das versteht. Das ist auch ein schwieriger Begriff, also dieses Verstehen, aber ich lasse es da, wie die Maschine das versteht und was die Maschine dann macht. Das ist eine andere Ebene, das ist eine tiefere Ebene der Erklärung. Und so weiter. Also dann schließlich, also wie wird das elektrisch gemacht? Da sind Pulse, die da rumlaufen, nicht? Und wie kann man aus diesen Pulsen, die Vermischung und Versendung dieser Pulsen, wie kann man da eine Logik machen und alles das? Das ist eine noch tiefere Ebene. Wie passiert alles das elektrisch und so weiter? Ich glaube, nach 6 solcher Ebenen ist man bei der Quantenmechanik. Und bestimmt meinen Sie das nicht. Also welche Ebene meinen Sie, wenn Sie sagen demystifizieren? So, das war's. Jetzt bin ich bereit, Argumente, Gegenargumente zu hören oder Fragen.
Die Computer werden in 10 Jahren keine Rolle mehr spielen im Privatleben.
Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir werden davon nicht sprechen.
Aber die Tendenz ist doch im Augenblick so, dass jede Menge PCs verkauft werden, auch an Privathaushalte. Ja. Und Sie meinen, das schwächt sich nach 10 Jahren ab. Das ist dann nicht mehr der Fall.
Haben Sie Aktien in der Computerfirma? Nein. Also das kann ich wirklich nicht beantworten, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass der große Quatsch, oder vielleicht soll ich sagen, die große Quatschwelle, die in den letzten, sagen wir, 20 Jahren existierte, über den Computer und was der Computer alles kann und was es bedeutet, wenn ein Computer besser Schach spielen kann als ein großer Schachspieler und so weiter und so weiter, diese große Quatschwelle wird abnehmen. Nicht? Und ich meine dabei, und ich begrüße es, dass so viele PCs verkauft werden. Ich begrüße es sehr, dass so viele Computer jetzt in Wohnungen kommen. Weil die Leute, die Privatleute, die Leute zu Hause, die jetzt tatsächlich Erfahrung mit dem Computer gewinnen, nicht? Sie werden schnell lernen, was bei, was allem gesagt wurde, Quatsch war oder nicht, nicht? Sie werden schnell lernen, dass der Computer kein Zauberwerk ist. Sie werden schnell lernen, dass es sehr schwer, öfters sehr mühsam im Internet Antworten zu finden, dass man Fragen sehr vorsichtig stellen muss und so weiter, nicht? Und besonders werden Sie lernen, wie schwierig es ist, also ein Programm einzuführen, wie oft man, was man jetzt fest hat, modifizieren werden muss. Man stellt sich auch vor, ich glaube, dass ein PC ist so etwas wie, sagen wir, ein Fernseher, also ein elektronisches Instrument, das vielleicht 10, 20 Jahre aushält. Oder der Kühlschrank, nicht? Der einfach lange, lange funktioniert und nicht kaputt geht und so weiter. Nein, so ist der Computer nicht. Der Computer braucht eine ganze Menge Wartung und nach 2 oder 3 Jahren ist er zu alt, obwohl er sehr gut funktioniert. Und was ich dabei meine, und das werden Sie lernen, wenn Sie einen PC zu Hause bekommen, ist, dass in 2 oder 3 Jahren werden Programme angeboten, die Sie sehr gerne haben möchten, aber die an Ihrem alten Computer nicht mehr funktionieren. Nicht? Dann sagen Sie, ja, vielleicht gibt es ältere Programme, die dasselbe machen. Nein, 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 das und so weiter, sodass Sie alle 2 oder 3 Jahre, besonders wenn Sie Kinder haben, besonders wenn Sie einen Sohn haben oder Söhne, nicht, dass Sie alle 2, 3 Jahre einen neuen Computer kaufen müssen. Und es dauert nicht lange, bis Sie da im Keller oder irgendwo so 5 Computer haben, die in recht guten Order sind. Also die funktionieren exzellent, nicht? Aber und außerdem, nachdem Sie einen Computer ersetzt haben und den alten da im Keller reingesteckt, dann, wenn Sie ihn rausholen, obwohl er vielleicht elektronisch noch glänzend funktioniert, Sie werden nicht wissen, was damit zu machen. Sie werden vergessen haben, wie man das bedient und so weiter. Nicht? Also ist auch eine sehr teure Sache. Und was ich meine, dass ich begrüße die Flut von PCs, die jetzt zu den Wohnungen der Menschen kommen, dass ich das begrüße, ist, endlich werden viele Leute die Realität des Computers erfahren. Nicht? Ganz hinten da. Ja, nein, nein, Sie, ja.
Sie hatten sehr öfter mal Fernsehen, Computer mit Fernsehen verglichen.
Ja.
Dass es ähnliche Wirkung hat. Würden Sie das sehr ähnlich sehen oder würden Sie da auch Unterschiede sehen?
Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Fernsehen und Computer. Man muss sagen, dass das moderne Fernsehen würde ohne Computer überhaupt unmöglich sein. Also die ganze, also Computer und Communication, die beiden Sachen sind heute eng, wie soll ich sagen, verheiratet. Die sind eng miteinander verbunden. Man kann sich nicht vorstellen, Computer oder Fernsehen ohne das andere auch zu betrachten. Das ist eine Sache. Außerdem muss ich sagen, dass ich habe den Präsident Herzog erwähnt, der hat ja über das Fernsehen gesprochen, er hat gesagt, es verdummt unsere Gesellschaft und das macht es auch. Ich bin besonders beeindruckt, ich hoffe, dass Sie das mit mir teilen können. Ich denke an die Naturwissenschaft und die Technologie, die hinter dem Fernsehen steckt heute. Also stellen Sie sich vor, dass ein deutscher Fußballteam in Brasilien spielt, nicht? Dann können die deutschen Fußballfans können dieses Spiel beobachten, wie wir sagen, in living color, also schöne Farbe und in Echtzeit, ein neues Wort in der Sprache, nicht? Sie können das sehen. Und so, wie kommt das, dass sie das sehen können? Nicht? Ja, da sind Satelliten da oben, die sogenannt stationary sind, also die stillstehen oder sie scheinen still zu stehen über einen gewissen Punkt auf der Erde. Das elektronische Signal, das aus den Fernsehkammern rauskommt, wird da abgestrahlt zu diesen Satelliten, die es vielleicht verstärken, aber jedenfalls reflektieren sie diese Signale zurück auf die Erde und die können wir empfangen. Und wenn wir den richtigen Empfänger haben, das heißt ein Fernsehgerät, nicht, dann können wir tatsächlich dieses Live-Bild, Live-Picture, können wir dann in unserem Wohnzimmer oder wo auch immer sehen. Jetzt denken Sie nur einen Moment daran, welches Investment des menschlichen Genies überhaupt da drin steckt, dass dieser Satellit da oben, dass es stehen bleibt und dass es das machen kann. Und dass zur selben Zeit, als sie das Fußballspiel zurückstrahlt zu der Erde, strahlt dieses Satellit doch viele, viele andere Signale. Nicht? Das sind alles Bitketten, wie wir sagen. Das heißt, das sind alles Ketten von 0 und 1. Riesige Ketten von 0 und 1, die runtergestrahlt werden und die sich nicht vermischen miteinander. Also zur selben Zeit werden viele andere Signale, auch von diesem und so weiter. Also es ist ein Triumph des menschlichen Gehirns, the human genius, würde ich sagen auf Englisch, ist ein Triumph, dass wir das alles ganz routin heute machen können. Nicht? Da muss man stolz sein, ein Mensch zu sein auf dieser Erde. Aber stellen Sie sich vor, dass es vielleicht Leben da draußen gibt im Weltall und dass unsere Fernsehsignale zum Beispiel, dass sie auch ins Weltall gehen und man kann sich vorstellen, dass irgendwo an irgendeinem Planet, irgendeines Sterns, da im großen Himmel da oben, dass da Menschen sind oder so etwas wie Menschen, die diese Signale empfangen und die unsere Fernsehen sehen. Nicht? Dann würde man sich schämen, ein Mensch zu sein. Was ich betonen möchte, wir haben dieses Phänomen, von dem ich eben gesprochen habe, wir haben solche Triumphe des menschlichen Gehirns, nicht nur im Fernsehen, nicht nur im Computer und so weiter. Also es ist wunderbar, aber der Inhalt, wenn man sieht, wie Kinder und nicht nur Kinder, wie Menschen sich einander begegnen in dem Computer heute über das Internet, miteinander chatten, wie wir sagen, also plaudern und so weiter, da muss man sich schämen, ein Mensch zu sein. Also es ist absolut Dreck, nicht? Mit dieser wunderbaren Maschine. Da werden gute Sachen mit der Maschine gemacht, das werde ich nicht bestreiten. Aber jedenfalls, das ist eine Verbindung zwischen Fernsehen und, oder ein Vergleich des Fernsehens und dem Computer. Magnificent Instrument, furchtbarer Inhalt. Außerdem, wissen Sie, der Computer wurde im Krieg erfunden als ein militärisches Instrument. Der Fortschritt in Computers, jedenfalls in Amerika, ist zum größten Teil vom Militär bezahlt. Und der Zweck der Sache, ich meine ja, das ist nicht, it's not the computer's fault, daran ist nicht der Computer schuld, aber die größte Anwendung des Computers ist im Militärbereich und das bedeutet, den Massenmord so effizient zu machen wie überhaupt möglich. Effizient hier bedeutet, dass der Feind stirbt, aber wir nicht. Nicht in großen Zahlen und naja. Also jetzt sind Sie dran.
Gibt es Leute, die erklären einem, es gibt jetzt Programme oder Computer und Hardware und Software, was weiß ich, wie das kombiniert ist. Diese Programme seien A, lernfähig, sie können sich selbst weiterbauen gewissermaßen. Der Computer könne auf diese Weise Erfahrungen sammeln. Er würde auf diese Weise immer ähnlicher dem, was wir menschliche Intelligenz kennen, als menschliche Intelligenz kennen. Und es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Computer erstens wirklich intelligent sei in unserem Sinne und dann natürlich selbstredend die menschliche Intelligenz bei weitem übertreffe und eine Art eigenständiges Wesen wäre, also der Weg zu diesem künstlichen Homunculus letztlich. Und man muss sich ja dann nur einen in Roboter reinpflanzen, den macht man so ein bisschen Androidengesicht und so, und dann hätte man einen künstlichen Menschen. Jetzt bin ich ganz froh, dass ich einen Fachmann hier mal habe. Was ist denn da dran?
Jetzt zwei Sachen dazu. Die erste Frage ist, und das haben Sie bestimmt sich schon jetzt gefragt, ist, wird das funktionieren? Also können Sie das, nicht? Und ich sage, so ein qualifiziertes Nein. Ein qualifiziertes Nein. Aber dann kann ja die nächste Frage gestellt werden. Also wenn nein, warum müssen wir uns darüber Sorgen machen? Und das ist eine ernste Frage und die soll beantwortet werden. Also wenn Sie nichts anderes mitnehmen von heute Abend, dann sollen Sie das mitnehmen. Dass diese Haltung und dass man daraus ein echtes Forschungsprogramm machen kann und dass es unterstützt wird, in unserem Fall in Amerika beim Militär, das Pentagon, das impliziert ein Menschenbild. Nicht? Es impliziert ein Menschenbild, in dem der Mensch eben, also es, das englische Wort expendable ist, also der kann ausgegeben werden sozusagen, nicht? Also wie Geld. Wo der Mensch eben nicht viel zählt und besonders keine besondere Rolle spielt gegenüber der, in diesem Fall der Maschine oder der Technik und so weiter. Und dieses Menschenbild ist implizit in allen diesen Sachen und dieses Menschenbild wird in unseren Universitäten bewusst oder unbewusst, explizit oder implizit gelehrt. Nicht? Und ganz unabhängig davon, unabhängig davon, ist das selbst eine Tragödie, glaube ich. Nicht? Ich habe gesagt, qualifiziertes Nein. Was da zu Folge scheint in Ihrer Frage und in diesem Programm, ist, dass der Robot, die Intelligenz des Computers und so weiter, dass das immer näher kommt zu einer menschlichen Intelligenz und dann viel größer wird irgendwie. Also jetzt weiß ich nicht genau, wie das zu quantifizieren, aber das ist so das ist die Idee, nicht? Und das wird auch behauptet. Also das ist immer mehr menschenähnlich, nicht? Und das stimmt nicht. Das ist ganz einfach zu, wie soll ich sagen, beweisen. Wir alle sind Konsequenzen unserer ganzen Lebensgeschichte. Das ist elementar, so ist es einfach, nicht? Und so sind unsere Maschinen. Nicht? Sie sind eine Konsequenz ihrer ganzen Geschichte, Herstellungsgeschichte und so weiter. Das ist eine sehr große Geschichte. Nicht? Aber die Lebenserfahrungen, die Lebensgeschichten von Menschen und Maschinen müssen ganz verschieden sein. Warum? Weil der Mensch ist mit biologischen Bedürfnissen geboren, die kein anderes Wesen haben kann. Nicht? Es stimmt, es gibt Tiere, die nah menschlich sind, die auch biologische Bedürfnisse haben, aber es sind nicht gerade die biologische Bedürfnisse, die wir haben. Darüber könnte sehr viel gesagt werden, ich lasse es einfach, nicht so. Also eine Maschine kann diese Bedürfnisse nicht haben und deswegen ihre Geschichte, ihre Entwicklungsgeschichte und so weiter wird ganz anders sein als unsere Geschichte. Also wird die Intelligenz einer Maschine immer mindestens anders sein als die des Menschen. Dass sie viel größer sein könnte, was auch immer das bedeutet, das ist sehr schwer zu quantifizieren, das gebe ich zu. Nicht? Das kann wohl sein. Ich glaube, wir haben intelligente Maschinen heute. Also ich denke zum Beispiel, dass heute die großen Flugzeuge, der Jumbo zum Beispiel, der große Airbus und solche Maschinen, solche Flugzeuge, werden heute ganz routin gelandet von Computern. Da sitzt der Pilot mit seinen Händen im Schoß und der Computer macht die Landung. Das ist heute ganz routin. Ich glaube, ein System, das das kann, in jedem Wetter, obwohl es ab und zu einen Fehler macht, das würde ich sagen, das ist intelligent. Wenn ein Mensch das machen würde, würden wir sagen, das ist intelligent. Nicht? Also ich glaube, da ist nichts Mysterious darüber. Aber zu verstehen zum Beispiel, und da bitte versuchen Sie, das wirklich zu verstehen, vielleicht später heute Abend, eine ganz einfache Sache. Sie spüren eine Hand auf Ihre Schulter. Und was das alles bedeutet oder bedeuten kann, nicht? Das hat mit Logik sehr wenig zu tun. Das kann nicht ausgerechnet werden. Nicht? Der Mensch ist nicht berechenbar. Ich glaube, ich gucke auf meine Uhr hier und um Sie zu schonen, würde ich sagen, ich soll noch eine Frage und dann machen wir Schluss.
Ich hätte eine Frage, Sie sprechen sehr oft von Reife und dass man, bevor man sich mit Computern und Internet beschäftigt, bevor man die Reife hat, um sich mit Computern, Internet und Fernsehen zu beschäftigen, sollte man etwas Wichtigeres tun. Was ist dieses Wichtigere und wann hat man die Reife erreicht und wer hilft einem dabei? Und was kann ich tun, um mich mit all diesen elektronischen Medien vernünftig auseinanderzusetzen, bevor ich, sag mal, als kleines Kind an den Computer gesetzt werde? Und wann ist ein Reifestern erreicht?
Ich weiß nicht, wenn man diese Reife erreicht. Wie soll ich sagen, zwischen 13 und 15 Jahre oder sowas, nicht? Aber diese Zahl, die hole ich einfach so runter. Also ich weiß es nicht. Nicht? Ich glaube, da man kann das determinieren, man kann beobachten und so weiter. Aber Sie haben gesagt, Sie haben auch gefragt, ja, also wenn nicht Computer in diesen Frühjahren, was anderes kann man tun? Nicht? Meinen Sie das wirklich? Also ich würde sagen, dass das Wichtigste ist, die Sprache zu lehren. Und das hat auch sehr, sehr viel mit Vorbild zu tun. Ich sollte Deutsch nicht lehren, ich mache zu viele Fehler. Aber vielleicht, wenn ich es lehren würde, vielleicht würde meine Liebe für die Sprache würde es doch durchdringen und es würde vielleicht einen Unterschied machen, nicht? Aber jedenfalls, es gibt sehr, sehr viel, das zu tun ist, nicht? Und wie ich gesagt habe, die Sprache, auch die Begegnung, unglaublich oder fast unglaublich wichtig, die Begegnung mit der realen Welt, nicht? Die Begegnungen nicht mit Kindern, nicht die Begegnung von Kindern, die hier in Berlin sitzen am Internet und mit Kindern ihren eigenen Alter, sagen wir, in Australien kommunizieren, wie das gesagt wird. Nicht das, sondern die Welt zu erleben, dass sie miteinander sprechen, dass sie auch mit den Kindern und anderen Leuten sprechen, die in ganz andere Schulen hingehen und so weiter. Also dass die Welt tatsächlich zu erfahren, dass sie eine Blume sehen, dass sie Verantwortung übernehmen für ein lebendes Wesen, ob das jetzt ein Hase ist oder eine Pflanze oder ein Tier oder ein Hund oder was auch immer. Nicht? Also da ist sehr, sehr viel zu tun. Nicht? Also damit werde ich jetzt die Sache beenden. Danke.
Computer, Herzschrittmacher des nächsten Jahrtausends. Der Informatiker und Kritiker Josef Weizenbaum. Zu Gast am 20. März 98 in der Waldorfschule Kleinmachnow. Copyright Radio 1, die Graue Maus.
Und damit ist es 19 Uhr.
Radio 1.